wir reden ja immer, wenn wir mit unseren Startups reden und die mit ihren Herausforderungen zu uns kommen oder mit ihren Themen, über die sie diskutieren wollen, es startet ja immer mit der Herausforderung eigentlich, die in der Gesellschaft oder in der Umwelt passiert. Also so sollten wir an so unternehmerische Themen herangehen. Was ist zu lösen? Was kann man besser machen? Ja?
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Alexander Koll. Alexander und ich, wir sitzen gerade im ehemaligen Werk der Daniel Swarovski KG und heute nennt sich das Ganze Werkstätte Wattens. Die Werkstätte Wattens öffnete vor ziemlich genau 7 Jahren. Es ist sozusagen eine Jubiläumsfolge zum 7-Jährigen, dass wir eine Podcastaufnahme machen. Und die Werkstätte Wattens versteht sich selbst als internationales Gründerzentrum, das Startups mit innovativen und technologieorientierten Geschäftsmodellen und Unternehmen in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen begleitet. Dafür bieten sie den jungen und gewachsenen Unternehmen ein vielseitiges Angebot, Programme zur Geschäftsmodellentwicklung, Prototypisierung und natürlich, was auch nicht fehlen darf, Partnerkontakte in das unternehmerische Ökosystem. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Leiter der Werkstätte Wattens, Alexander Koll. Hallo Alexander.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte es gar nicht besser zusammenfassen können.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Also ich habe mich vorbereitet und natürlich, wenn man über Unternehmertum spricht, Jungunternehmer, Startups, es heißt ja immer, do what you love. Liebst du, was du tust?
Ja. Also ich glaube, das so haben wir angefangen und es ist auch nach wie vor so, der Kontakt mit den Leuten, die echt was bewegen wollen, die was antreiben wollen, der Austausch mit ihnen, die ganze Zeit, also manchmal ist man näher dran, manchmal vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, dieser Austausch ist extrem bereichernd, extrem motivierend, fordernd, aber sehr abwechslungsreich und divers. Also man hat extrem viel Input. Man denkt über viele Sachen nach, über viele Branchen, über viele Herausforderungen und man kommt da selber immer weiter. Also es ist für die eigene Persönlichkeit ein ziemlicher Nährboden. Vielleicht auch ein bisschen ein Jungbrunnen, ne?
Wie geht's dir denn eigentlich damit mit den ganzen unternehmerischen Themen von Jungunternehmer oder Jungunternehmen bis hin zu Startups, Technologie-Startups oder auch zum Beispiel Raps, die was Bodenplatten entwickeln, wo Energie zurückgewonnen wird? Es sind ja alles verschiedene Thematiken und du kommst ja eigentlich ursprünglich aus einem Konzern von Swarovski. Wie geht's dir damit? Weil das ist ja schon eine durchaus interessante Umstellung.
Ja, das stimmt natürlich schon und eben, ich muss gerade meine Aussage von da vorne ein bisschen erweitern. Es sind natürlich nicht nur junge Leute, die Unternehmer sind, sondern auch natürlich auch schon ein bisschen ältere, die einfach nach wie vor das Unternehmertum in sich tragen und was bewegen wollen, auch unternehmerisch. Grundsätzlich, es ist ein Umstieg von Corporate-Umgebung mit allem, was so dazugehört, mit Abstimmungen, mit Hierarchien, mit auch gewissen Prozedere, teilweise dadurch gewisse Dinge, die ein bisschen länger dauern, dafür vielleicht auch oft ein bisschen weiter durchdacht werden, vielleicht dann immer so oft revidiert werden müssen. Ja, also es gibt ja da Vor- und Nachteile. Ich habe bei der Firma Swarovski auch die letzten Jahre ich meistens dann nicht mehr so direkt in der Linie gearbeitet, sondern immer für neue Initiativen, also so was man so Entrepreneurship vielleicht dann nennt und so New Ventures. Einmal ist es um spezielle Designtechnologien gegangen, dann einmal um das Thema Film und Entertainment, das sind Dinge, die Swarovski natürlich nicht so in der Linie über die letzten 125 Jahre gehabt hat, sondern die jetzt recht frisch waren. Also wir haben dann, und ich habe recht oft dann über neue Themen nachgedacht und nachdenken müssen mit kleinen Teams. Also das hat mir dann schon ein bisschen dran erinnert. Und ich glaube, der Einstieg war auch deswegen jetzt nicht komplett so kompletter Schock, weil natürlich erstens, wenn man, also beruflicher Schock, wenn man sagt, okay, wir haben ja im kleinen Team der Destination Wattens damals noch unter Andreas Braun gestartet, dieses Konzept dazu entwickeln, ja, und sind dann in einem kleinen Team gewesen. Wenn sich das langsam aufbaut, dann ist es sowieso eine gewisse Pufferzeit, ja, bevor man nachher mit den Jungunternehmen, Jungunternehmerinnen, den Startups zu tun hat, da kommt man schon recht gut rein. Was, glaube ich, noch etwas vergleichbar war, meine letzte Aktivität bei Swarovski, also Swarovski Entertainment, da ist es um Filmprojekte gegangen, die jetzt vom Aufbau, von der Struktur, von der Größenordnung recht vergleichbar sind mit Startups. Also wenn man sich so ein Filmprojekt anschaut und ein Startup, ist es von der Vorbereitungsphase, Eintrittsphase, weil man dann wirklich ein bisschen größere Summen reinstecken muss. Die Anzahl von Playern, die da beteiligt sind, ist es recht, also nicht komplett gleich klarerweise, aber recht vergleichbar auch vom Hype, der drum gemacht wird teilweise. Und da haben wir gedacht, ja, das passt eigentlich ganz gut und habe ein bisschen Erfahrung zumindest mitbringen können von der Denke vielleicht.
Wie siehst du dich eigentlich? Also du bist ja quasi der Ansprechpartner für alles. So nehme ich es zumindest als Mieter wahr, weil immer, wenn man irgendetwas benötigt, geht man eigentlich zu dir. Wenn man Fragen hat, wenn man irgendwas Neues geplant hat, wenn man Fragen zu Geschäftsmodellen hat oder zu Unternehmensentwicklung, du bist eigentlich immer der Mann, der gefragt ist, sozusagen der Stein der Weisen, ja, kann man auch sagen. Ja. Wie geht's dir damit? Weil du solltest ja oder hast du dann überall zu jedem Thema eine Meinung, wenn du gefragt wirst, oder wie gehst du damit um? Gibst du auch mal zu, wenn du keine Meinung hast und keine Ahnung hast?
Ja, ich habe ja bei vielen Dingen natürlich wenig Ahnung oder teilweise ja überhaupt keine, weil ja jeder so viele unterschiedliche Dinge hier vorantreiben will und möchte. Gott sei Dank ist es ja eben nicht so, wie du sagst, es sind ja wirklich, wir haben ja einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Team, die sehr in ihren spezifischen Bereichen eben die Expertise mitbringen. Und das hat sich jetzt ja über die letzten Jahre ja Gott sei Dank so entwickelt, dass wir vom Team so gewachsen sind, dass eben jetzt ich speziell nicht für alle Themen Gott sei Dank zuständig sein muss. Ich bin da, wenn die Kolleginnen und Kollegen Themen haben, die sie mit mir besprechen wollen, dann gerne. Ich kümmere mich speziell jetzt um den Bereich, also wenn es mit gewissen Teams, mit gewissen Gründern oder Gründerinnen inhaltliche Sachen gibt zum Besprechen, da bin ich teilweise direkt drinnen, Vermietungsthemen auch noch sehr nah dran und grundsätzlich bei Innovation, bei unserem Innovationsportfolio, wie das so nennt. Also das sind Angebote, die wir auch größeren Unternehmen, gewachsenen Unternehmen anbieten. Da bin ich auch recht intensiv drinnen bei unseren Innovationsformaten. Aber sonst ist es Gott sei Dank ein bisschen aufgeteilt und ja, muss natürlich gerade im Bereich Technologie, Technologie-Scouting, da haben wir eben unser Team von Technologie und Bildung. Christian Teißl ist da unser Leiter, der da sehr viel Wissen mitbringt und da gebe ich also, wenn da physikalische Fragen kommen oder ähnliches, Technologiethemen, da gebe ich das gerne ans Team weiter, ans FabLab-Team, alle, die dort mitarbeiten, die können das viel besser beantworten als ich. Ich bemühe mich aber, wie gesagt, lieber der Vorsänger, da kenne ich mich nicht so aus. Aber es gibt ein paar, die sich Gott sei Dank auskennen bei uns.
Wenn du im Gespräch bist mit UnternehmerInnen oder GründerInnen, welche Themen interessieren dich besonders? Gibt es da Themen, wo du ganz, ganz tief drinnen bist, zum Beispiel technologieorientierte Unternehmen? Oder was interessiert dich? Wo hast du Neugierde? Wo redest du ganz besonders gerne darüber?
Ja, es hat sich natürlich jetzt auch alles entwickelt über die letzten Jahre. Also gestartet haben wir recht breit mit unterschiedlichen Teams, die von Kreativwirtschaft über, was haben wir denn gehabt, also auch Maschinenbau, ja, also Diamantbeschichtungen, also schon sehr Hightech, Life Science Bereich, das jetzt in unterschiedliche Bereiche weiterentwickelt hat. Der Technologiebereich ist sicher etwas, wo ich grundsätzlich für die Werkstätte denke, auch für die Entwicklung der Werkstätte als Ökosystem, auch von dem, ob es auch ein attraktiver Ort ist, wo junge Teams sich ansiedeln wollen, wo sie arbeiten wollen, glaube ich, dass Technologiethemen auf jeden Fall hier reinkören und es interessiert mich auch, welche Lösungen die Teams und die Gründerinnen mit dieser Technologie verfolgen. Und das ist natürlich etwas, was ich dann auch schneller weiterentwickeln kann, was schneller skalieren kann in der meisten Zahl der Fälle und dadurch auch Arbeitsplätze schaffen kann. Also insofern beruflich und professionell interessiert mich das auf jeden Fall. Technologien grundsätzlich, wenn sie sinnvoll sind, da höre ich gern rein. Jetzt mal eher mein Tätigkeitsfeld ist, wo ich sage, okay, ich kann sie unterstützen in Strategiethemen, Branding, Marketingthemen. Jetzt umso verstärkt jetzt in den letzten Jahren haben wir auch das Thema Impact und Wirksamkeit in der Gesellschaft, für Gesellschaft oder auch Planet, Fauna, Flora, alles, was mit in der Beziehung zwischen Menschen und dem Planeten passiert, haben wir uns genauer angeschaut. Das ist jetzt auch etwas, wo ich sage, das interessiert mich jetzt auch persönlich verstärkt, wo ich auch inhaltlich auch verstärkt reingehen will.
Was waren so die letzten Erkenntnisse in dem Bereich?
Dass wir vielleicht auch, nicht nur vielleicht, also dass wir natürlich als Gesellschaft, glaube ich, viel zu spät mit diesen Themen angefangen haben oder nur zu vereinzelt, dass wir die Initiativen und die Ressourcen, die wir auch in dieses Thema Impact und Wirksamkeit verstärken müssen, möglichst schnell verstärken müssen, und wir hier eben unseren Beitrag leisten, indem wir da mit dem Impact Hub Tirol und der Macht dem Charlie Kleissner gemeinsam mit einem Programm arbeiten, dass die Startups, die einen Impact im Kern, einen Impact-Wunsch und Impact-Aktivität im Kern ihrer Aktivitäten haben, dass wir das hier ein spezielles Format, einen Accelerator anbieten. Das läuft jetzt 12 Monate, und die ersten 3 Module, die haben wir jetzt gerade hinter uns. Die sind sehr, sehr, wirklich sehr inspirierend und sehr positiv stimmend, dass wir hier auch wirklich was bewegen können in der Region. Ist aber erst der Anfang, da kommt sicher noch einiges dazu.
Es ist zwar erst der Anfang, aber mich interessiert trotzdem die Frage bei Impact-Unternehmen. An welches Unternehmen denkst du da zuerst? Also wer kommt dir da sofort in Erinnerung, auch jetzt im Zuge des Programmes, wo du sagst, okay, es ist schon ein sehr spannendes Unternehmen?
Ja, es gestartet, oder was heißt gestartet, aber schon sehr lange dabei waren Patagonia, also mit ihren Initiativen erstens, wie sie ihre Gewinne und ihre Erfolge verwenden, auch im Aufbau von Natur und Pflege von Natur, auch wie sie die Produkte dann herstellen aus alten Plastikflaschen. Das ist jetzt schon ja seit 25, 30, 35 Jahren der Fall, was Patagonia da macht. Sind sicher Vorbild für viele in der Industrie gewesen. Also die Firma Pure, die bei uns dann in der Werkstatt ja auch einige Zeit war, hat es ja nochmals weitergetrieben, dieses Spiel, in einer kompletten Circular Economy. Und also von Cradle to Cradle sozusagen, also das Produkt genauso, wie es zusammengebaut war, auch wieder in die Einzelteile zurückzugeben, und also dass eigentlich in der Natur kein negativer Effekt zurückgeblieben ist. Ein anderes Unternehmen, das sicher früh dabei war, war die Grameen Bank, wo der Muhammad Yunus ja auch dann den Nobelpreis dafür bekommen hat, also mit Mikrokrediten für die Ärmsten auf der Welt, um quasi denen auch möglichst einfach und mit spontaner und schneller und unkomplizierter Unterstützung ein Unternehmen möglich zu machen oder Unternehmertum möglich zu machen. Sonst andere Firmen, die man sicher da erwähnen kann, ist Refurbed, kennen sicher einige, also von elektronische Geräte, also Handys, Laptops, die wieder hergerichtet werden, also wo man auch quasi also gebrauchte Produkte zu gleicher Qualität auch wieder beziehen kann. Too Good To Go gibt es also auch im Lebensmittelbereich, in dem Bereich, das quasi also nicht gegen die Wegwerfgesellschaft, also was quasi mit den Produkten dann gemacht werden kann, um die Abfallmengen auch zu reduzieren. Aber auch sehr viele junge Unternehmen, die jetzt auch zum Beispiel in unserem Pioneer Impact Programm drinnen sind, Firma Uptraded, Kleidertauschbörse zum Beispiel, Firma Treely, geht es um CO2-Senkung über die Wälder, Firma Raps, hast du, glaube ich, auch schon interviewt, ja, mit Energiewandler und Energiegewinnung über Fußtritt beziehungsweise Auto, Abbrems, Wege und dort hier die Energie gleich auch wieder zurückzugewinnen. Oder auch For People Who Care ist eine Firma, die in Innsbruck produziert, in Wilton. Also gibt es einige junge Firmen, die jetzt bei uns in diesem Pioneer Impact Programmen sind. Sehr spannend.
Es gibt ja verschiedene Programme in der Werkstatt. Es gibt ja auch zum Beispiel das Alpine Tech Hub. Mhm. Was ist das eigentlich genau? Also wie entstehen auch solche Programme? Wie plant ihr das in der Werkstätte? Sagt ihr, okay, da gibt es Bedarf, oder wir haben da so eine Idee und ihr verfolgt die Idee weiter und entwickelt dann ein Programm? Oder wie kann man sich sowas vorstellen? Und was gibt es alles für Programme? Es gibt ja das Growth Camp, Pioneers Impact, Alpine Tech Hub. Gibt es weitere? Wahrscheinlich schon.
Grundsätzlich, wir reden ja immer, wenn wir mit unseren Startups reden und die mit ihren Herausforderungen zu uns kommen oder mit ihren Themen, über die sie diskutieren wollen, es startet ja immer mit der Herausforderung eigentlich, die in der Gesellschaft oder in der Umwelt passiert. Also so sollten wir an so unternehmerische Themen herangehen. Was ist zu lösen? Was kann man besser machen? Ja? Es gibt einige Unternehmen, Unternehmerinnen, die komplett mit ihrer Passion, mit ihrer Idee starten. Das funktioniert auch manchmal, aber grundsätzlich ist es eben das, dass wir sagen, um was geht, was können wir besser machen, wie wir zusammenleben. Ja? Das sollte ja der Antrieb sein. Das versuchen wir eben auch in der Werkstatt zu machen, über unsere Programme und Formate, die wir haben. Das Growth Camp, das du erwähnt hast, das haben wir jetzt vor fünf Jahren das erste Mal gestartet. Das ist Teil einer Roadmap, die Startup Tirol Roadmap, also wo es darum geht, die Startups von ihren ersten Anfängen zu begleiten, bis zu dem, dass sie also in die erste Wachstumsphase kommen und mal wirklich gut sich etablieren, starten und dann auch im Markt gut skalieren können. Das Growth Camp kommt bei einer etwas späteren Phase, also nach ein paar Jahren, wo schon das Team vielleicht 7 bis 10 Leute hat, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, dann kommt dieses Programm zum Tragen und es spricht spezielle Herausforderungen der Teams in dieser Phase an. Das ist das, wo wir gesehen haben, quasi in gewissen Perioden brauchen die Teams solch eine Unterstützung und die bieten wir dann an. Das Pioneer Impact Programm, das ich davor angesprochen habe, ist etwas, wo wir glauben, dass wir auch den gesellschaftlichen Bedarf besser abdecken können und auch unterstützen können, hier einen Impact in der gesamten Region zu erzielen. Also das war aus diesem Beweggrund, dass wir hier gestartet haben. Der Alpine Tech Hub, den wir auch vor 3 Jahren gestartet haben, knapp vor Corona, dient dazu, auch die Technologieansiedlungen in der Region zu stärken. Also das ist ein Technologie-Hub, der hier bei uns in der Werkstätte Wattensitz teilweise physisch angesiedelt ist, aber vor allem ein Knotenpunkt ist, der Technologie-Startups ansprechen sollen, die gewisse Herausforderungen des alpinen Raums speziell lösen können mit ihren Technologien. Und der Hub, dieser Alpine Tech Hub, zielt dazu, die Startups hierher zu bringen, hier auch anzusiedeln, hier zu betreuen, hier mit anderen Playern aus der Region, die vielleicht die alpinen Herausforderungen noch ein bisschen besser kennen und dafür spezielle Technologien brauchen, dass die dort zusammenfinden und dann gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten. Also wir versuchen es in unserer Formatgestaltung auch so zu machen, was sind die Herausforderungen, was könnten wir als Lösung dafür anbieten und dann auch dafür eben die Netzwerkpartner rein und das ganze Ökosystem eigentlich einzubinden. Weil jetzt wirklich alles allein zu machen, geht natürlich in der Werkstätte Wattens nicht. Das ist ja viel zu klein. Es ist, wir sind ja eingebettet in der Region Tirol, auch im überregionalen Raum. Und deswegen haben wir von Anfang an eigentlich mit diesen Netzwerkpartnern hier in der Region zum Arbeiten angefangen. Gemeinsam diese Programme entwickelt. Ja, auch der Alpine Tech Hub ist gemeinsam mit der Standardagentur Tirol entstanden und dem ICT Hermann Hauser, also eine sozusagen Public-Private Partnership sozusagen. Und die meisten unserer Programme machen wir nicht allein, sondern mit Partnern aus dem Ökosystem.
Würdet ihr euch als Vorreiter bezeichnen?
In gewissen Dingen schon, ja. Also sicher nicht in allem, was wir machen, bei ein paar Themen sehen wir, was die Partner machen, machen dort gern mit. Aber bei gewissen Dingen jetzt, gerade wie wir gestartet haben vor 7 Jahren, hat es jetzt solche speziellen Coworking Spaces mit Produktionsflächen, mit FabLab angeboten, also ein FabLab, diese digitale Werkstätte, wo man sehr gut zum Prototypisieren kommen kann, in einem guten Ausmaß, zeit- und kostenmäßig. Also diese Kombination von Coworking, Co-Kreation, gemeinsam etwas zu bauen, Produktionsflächen, Büros, wo man auch wachsen kann innerhalb der Werkstätte, da war man sicher recht früh dran. Also da hat es wenig gegeben zu der Zeit, das sowas gemacht hat. Und ja, das hat man gemerkt damals. Da war noch recht viel Interesse auch davon, von den unterschiedlichsten Playern sozusagen am Markt, also Institutionen, öffentliche Hand, private Player, Wirtschaftskammer, industriellen Vereinigungen sind dann auch wirklich auch gut mit uns gemeinsam, hat sich so gut entwickelt, dass wir auch gemeinsam nachher auch Programme und Dinge weitergetrieben haben. Unter anderem den Verein Startup Tirol, den wir vor jetzt inzwischen 6 Jahren gegründet haben, gemeinsam mit den unterschiedlichen Playern.
Es ist ja immer einfach, das Buch im Nachhinein zu lesen, wenn man schon geschrieben hat. Würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen oder würdet ihr rückblickend betrachtet irgendetwas anders machen? Oder würdet ihr alles komplett gleich machen? Weil ich habe vorhin ja mit Matthias auch gesprochen, ja. So Coworking Spaces. Er hat gesagt, okay, es gab das Basecamp Kufstein und den Raum 13, aber viel mehr Coworking Spaces wüsste er gar nicht mehr in Tirol. Also da gab es irgendwie 2, aber natürlich nicht mit dieser Kombination mit dem FabLab und auch nicht mit der Möglichkeit, vom Coworking Space rauszuwachsen in eine Büroräumlichkeit beim selben Gelände oder im selben Gelände. Mhm. Wie denkst du, würdest du was anders machen?
Ja, natürlich. Ein paar Sachen würde ich auf jeden Fall anders machen. Aber also grundsätzlich, ich glaube, die Richtung hat grundsätzlich gepasst. Ich glaube, vielleicht einen gewissen, was man so nennt, vielleicht auch industriellen oder Branchenfokus vielleicht auch noch dazu zu nehmen, ja, wo man sagt, okay, da geben wir nochmal spezielle Aufmerksamkeit hinein. Was wir dann 2019 mit dem Alpine Tech Hub gestartet haben, was jetzt nicht unbedingt ein Branchenfokus ist, sondern eher ein Anwendungsfokus für alpine Herausforderungen, das vielleicht etwas früher, wo man sagt, okay, da nimmt man sich etwas, was in Tirol nochmal spezieller Painpoint sozusagen hat und versucht, den schneller voranzutreiben mit Partnern wiederum. Das zweite Thema, was ich vielleicht auch früher gestartet hätte oder was ich jetzt nochmal früher starten würde, wäre auch die Nähe oder die Partnerschaft mit einem gewissen Fonds. Ja, also gemeinsam, weil die Finanzierung natürlich ein wichtiges Thema ist für die jungen Teams. Und natürlich sowas in der Nähe zu haben, gibt nochmals mehr Möglichkeiten. Das sind wir umschifft, indem wir mit einigen Fonds, also vom ICT Hammerhauser, von diversen Investment Institutionen, sei es jetzt Business Angels, das gesamte AIA, also die Austrian Angel Investor Association, mit denen wir viel kooperiert haben, gemeinsam gearbeitet haben, deren Mitglieder, indem wir die auch näher rangeholt haben, auch über gewisse Formate und mit Partnern wiederum hier in der Werkstatt Wattens gehabt haben, hat das eigentlich ganz gut auch so funktioniert. Nur einen eigenen assoziierten Fonds ist natürlich nochmals was anderes, weil man einfach nochmal gezielter unterstützen kann und fördern kann und auch die Teams natürlich sehr gut kennt und dann auch gewisse Qualität natürlich auch in dem Funnel hat, wo man unterstützen will.
Wie siehst du grundsätzlich die Startup-Welt in Tirol?
Ja, sich gut entwickeln grundsätzlich. Also viele, viele, viele Gründer und Gründerinnen, die wirklich Lust haben, so ein bisschen so im Sprache unserer Mission, also unternehmerisch die Zukunft zu gestalten, gibt's ja doch einige und auch mir kommt vor, auch immer mehr, die sich auch dann wirklich auch drüber trauen, das zu machen. Es gibt viele, viele Unterstützungsleistungen, auch gerade jetzt in den letzten Jahren, die dazugekommen sind. Also ganz viel in Erstformaten abgeholt, weiter begleitet. Also die sind ganz gut beaufsichtigt, wollte ich jetzt fast sagen. Also um die kann man sich ganz gut kümmern, also wenn sie was brauchen. Viele, man sieht ja quasi unterschiedliche Persönlichkeiten und Typen auch, die Gründer oder Gründerinnen werden und Gründungsteams. Die einen, die fast gar nichts brauchen, die einfach von sich aus voll nach vorne gehen und ein paar andere, die halt wirklich schon sehr offen sind und auch den Bedarf haben, da auch diese Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, die Startups, die sich da gegründet haben über die letzten Jahre, das sind sicher sehr, sehr, sehr coole Teams dabei. Wenn ich denke an Texture, ja, Mohemian, die gibt es noch länger, also die sind super drauf natürlich. Auch Inner Space, die auch mal in der Werkstätte waren, Gronda, Paul und Ernst, Cropster, also gibt wirklich viele, die wirklich gut
beigekommen
sind. Anyline, ja, mega. Mein Anyline ist ja leider, das war so ein Fall, die sind für uns zumindest und vielleicht dadurch auch für Tirol ein bisschen zu früh gestartet, die aber halt ganz, ganz schnell dann nach Wien gegangen sind. Ja. Und das war ein bisschen der, wo es für mich auch so ein bisschen die Motivation auch zum Start war. Wie schaffen wir es, dass Leute und Talents, ja, die wirklich in Tirol Lust haben, drauf was zu gründen und die eigentlich grundsätzlich hier bleiben wollen würden, auch hier bleiben können. Ja, also wo haben die alles da, was sie brauchen? Haben die Umgebung? Ja, haben die Peers? Haben die natürlich die Investoren, Investorinnen? Haben sie die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? All das, ja, und vor allem eine Umgebung, wo sie sich so als Startup heimisch fühlen. Und das hat's halt wo da Lukas damals gestartet hat mit Anyline, nicht wirklich gegeben. Ja. In Wattens eh nicht, dass er da war ja von im Startup-Bereich ja noch recht wenig los. Es gab ein paar Coworking-Spaces hat es gegeben, aber jetzt noch nicht wirklich diese Startup-Kultur. Und deswegen hat auch der Lukas damals gesagt, ist er von Wattens auch nach Wien gegangen. Ja. Und diese Situation zu ändern, war ja auch der Antrieb, der mich und dann, glaube ich, auch ein guter Teil vom Team ja auch antreibt, dass man für Talents, die hier sind, dass sie nicht weg müssen. Klar, man will vielleicht einmal ein paar Jahre weg und sich was anschauen, aber man will nicht weg müssen, ja, weil es es hier nicht gibt. Und das ist, dadurch verliert man und dann verteilen sich die Talents natürlich oder gehen weg von der Region und gehen dann in größere urbane Zentren oder Metropolitan Areas, wo es halt quasi diese kritische Masse an anderen, an Peers, Geld, Mitarbeiterinnen gibt und Forschung und Technologie. Und die Werkstätte ist für mich so ein Ort, wo ich sage, das kann seinen Beitrag dazu leisten, dass auch in den Regionen, ja, und nicht in den Hauptstädten und nicht in den großen Ballungszentren auch Innovation und Technologie und coole Firmen entstehen, dass das unterstützt wird.
Denkst du, dass der War of Talents zukünftig einfacher wird in Wattens? Weil ich meine, man könnte auch sagen, okay, wenn ich in Innsbruck bin und da das Office habe, dann ist es auch leichter, irgendwie MitarbeiterInnen zu finden. Denkst du, dass das nicht mehr so der Fall ist, dass auch Wattens ein attraktiver Ort ist, um dort zu arbeiten?
Ja, ich hoffe es. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Und nicht nur Wattens, sondern ich hoffe, dass es eben die gesamte Region sein kann. Ich glaube, Tirol hat das natürlich speziell mit den Tälern. Haben aber alle Regionen weltweit, ja, also Abwanderungen, quasi Landflucht und Verstädterung ist ja ein Trend, der ja nicht gerade jetzt ist. Das gibt's ja schon seit Jahrzehnten und wird also weitergehen und wird sich halt schon in großen Ballungsräumen konzentrieren. Und da dagegen etwas zu unternehmen, ja, ist absolut notwendig. Ich hoffe, ja, auf deine Frage zu antworten, ich hoffe, dass es interessant sein wird, attraktiv hier zu arbeiten oder in anderen solchen Zentren, die irgendwo in den Regionen sind. Dafür müssen wir halt uns laufend neu erfinden und laufend spannend und attraktiv bleiben, dass die Leute auch jetzt, wenn sie hier sind, hier alles finden, was sie brauchen grundsätzlich, dass aber auch vielleicht gewisse Leute aus Innsbruck oder aus anderen Städten auch das Gefühl haben, okay, wenn sie hierher kommen, haben sie sehr wohl einen Mehrwert, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine aufwendigere Anreise ist, ja. Also insgesamt ist es, glaube ich, nicht narrisch viel größer der Aufwand, aber man muss halt dann, oder wir müssen dann hier in der Werkstätte die speziellen Anreizsysteme geben. Und ich glaube, das ist noch immer für mich, ist es die Peer-Community, die da ist? Ist es die Art der Arbeitsumgebung, also professionell und inspirierend? Und ist es das, dass sie hier auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herbekommen, ja, die auch hier gern sind? Da gehören dann wieder Mobilitätslösungen dazu, da gehört nachher wieder, dass was hier so rundherum passiert, ja, dass man vielleicht auch ja, Housing-Möglichkeiten, also auch temporäre Unterkünfte, die jetzt nicht in Hotels sind, weil das für die jungen Teams unbezahlbar ist, wenn die da mal 3 bis 4 Wochen Leute aus anderen Ländern hier haben. Also das ist, wie gesagt, das spielt zusammen. Also es muss ein Strauß an Angebot sein.
Wenn du jetzt ein Unternehmen gründen würdest, wie würdest du vorangehen? Du hast ja eine große Expertise, du bekommst das ja tagtäglich mit. Was würdest du machen? Wie würdest du vorgehen? Wie würdest du heutzutage ein Unternehmen gründen und in welchem Bereich vor allem? Also wahrscheinlich, so wie ich es vorhin gehört habe, vielleicht etwas im Impact-Bereich, also das Impact die Keimzelle ist des Unternehmens, oder im Nachhaltigkeitsbereich. Aber ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen. Was würdest du machen?
Ja, ohne das wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also das denke ich auch, wird sicher im Kern des Unternehmens sein müssen. Sonst würde es mich wahrscheinlich jetzt nicht längerfristig auch vom Purpose auch interessieren. Grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, gar nicht die konkrete Idee wahrscheinlich ausformuliert zu haben, sondern das ist ja das, was wir auch wieder sehen, es entwickelt sich ja in den Teams so viel weiter. Ja, sie starten mit einer grundsätzlichen Idee. Ich glaube, was für mich wichtig wäre, den richtigen Partner oder den richtigen Unternehmenspartner, die Gründung, also den Co-Founder oder Co-Founderin zu haben. Also ich glaube, das ist wirklich key in dem Ganzen. Also, und dann vielleicht noch 1, 2 Leute dazu. Ich glaube, eher die Leute zu finden und zu sagen, wir wollen in diesem Bereich Wirksamkeit für Gesellschaft, für Planet etwas tun, das ja eine gewisse Alleinstellung hat, ja, wo man auch eine Technologie oder etwas drumherum entwickeln kann. Und dann, ja, es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten bezüglich der Finanzierung. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man vom Markt her starten kann. Klein starten, dann aber groß, recht bald dann auch einen größeren Blick zu haben. Also immer den großen Blick im Auge zu haben, aber ruhig mal klein starten und auszuprobieren und dann anzupassen. Und die ersten Learnings, glaube ich, die sind unverzichtbar. Also, aber ja, ich meine, wir sehen es ja bei den Teams hier oder auch sonst in Tirol, kein Unternehmen, das nicht wirklich ein paar Pivots hingelegt hat, und ich glaube, das gehört dazu. Aber eben, wie gesagt, also ich glaube, der Fokus wäre wirklich mit wer sind die Team-Members, ja, dass das gut passt.
Denkst du, dass es vorteilhaft ist, wenn man eine große Expertise hat? Weil im Endeffekt, wenn man so viel mitbekommt, man sieht, Geschäftsideen oder Geschäftsmodelle funktionieren nicht. Mhm. Es gibt Founders Clash, es gibt, das Geld geht aus, also es gibt ja alle möglichen Szenarien. Ist es vielleicht ab und zu besser, wenn man das gar nicht alles weiß und einfach loslegt? Weil im Endeffekt kann es ja auch hemmend sein, wenn man weiß, was kommt dann auch alles auf einen zu. Und ich meine, der Valentin ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also der hat ja quasi einfach einen Blog gemacht und hat dann angefangen und hat dann einen Programmierer gesucht und dann ist der Juan gekommen und hat, glaube ich, gar nicht so viel Ahnung gehabt von der Startup-Szene. Und vielleicht war das auch gut, dass er das nicht gehabt hat. Oder auch der Sebastian Scheler von Innerspace, weil man das vorhin angesprochen hat, ist ja eigentlich Psychologe.
Ja.
Und ist jetzt in der Virtual Reality Welt unterwegs und baut Lösungen, Trainingslösungen für die Pharmaindustrie. Vielleicht ist es auch ab und zu gut, wenn man nicht das Wissen und den Background hat. Oder wie siehst du das? Weil das kann ja auch hemmend sein, weil man sich dann irgendwie die ganze Zeit denkt, dieses Hindernis wird kommen. Und vielleicht gibt es gar kein Hindernis, wenn man gar nicht weiß, dass es Hindernisse geben kann.
Ja, es sind ja die unterschiedlichsten Gründer und Gründerinnen unterwegs und auf jeden Fall. Also ich meine, Gott sei Dank muss nicht jeder 7 Jahre davor eine Werkstätte betrieben haben, bevor er Entscheidung macht, vielleicht irgendwie in die Gründer zu werden. Also ich glaube, natürlich geht's ohne auch und natürlich ist es, wenn man, sagen wir so, leidenschaftlich angestochen von einem Thema genug ist, springt man rein. Und ich glaube, die meisten von diesen Firmen, die also auch von den Unternehmern, die jetzt wirklich erfolgreich sind, haben auch so gestartet. Ich glaube nicht, dass die meisten mit ihrem ersten Unternehmen alle so groß geworden sind. Die meisten sind wahrscheinlich mit dem zweiten oder dritten oder zumindest mit ein paar substanziellen Pivots, also Anpassungen wieder ihrer Strategie und ihrer Tätigkeit oder ihres Businessmodells. Aber es hat dann hingehört, weil sie einfach wahrscheinlich einfach dran geglaubt haben, dass sie etwas machen wollen und da wahrscheinlich in eher verwaltenden Jobs oder Firmen sich nicht wohlgefühlt hätten. Ja. Also ich bin ganz überzeugt davon, also man muss da überhaupt nicht sich jetzt davor das alles quasi alles aneignen und lernen und dann reinzugehen. Ich habe es halt jetzt zufällig gemacht, weil die letzten 7 Jahre ich hier war, aber die meisten, die da jetzt bei uns jetzt erfolgreich sind, die sind reinkupft. Ja. Aber die Erfahrung, die man macht, sie lernen es halt, also jeder lernt es on the way. Ja, und deshalb bei unseren Teams, die jetzt in der Werkstätte sind, haben wir es natürlich näher mitbekommen und bei anderen, die jetzt in Tirol oder Österreich weit oder sonst wo unterwegs sind, die man sieht, kriegt man halt ein bisschen was mit, aber man sieht es, grundsätzlich wird es nicht viel unterschiedlich sein, ja, bei den meisten. Also es ist kurvig und nicht gerade der Weg.
Wie blickst du denn auf die Zukunft der Werkstätte Buttons? Was steht als nächstes an? Gibt es neue Programmentwicklungen? Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Es gibt ja auch Designing Future Realities. Das ist ja auch beispielsweise ein Programm von der Werkstätte Buttons. Gibt es da noch weitere Programme, was ihr veröffentlichen wollt, wo ihr gerade in der Ausarbeitung seid? Es gibt ja auch weitere Ausbauschritte, beziehungsweise ihr habt jetzt auch mehr Fläche übernommen vom Werk. Also wie sieht die Zukunft aus? Was sind so die nächsten Schritte, was geplant sind?
So ein bisschen ein Learning über die letzten 7 Jahre war ja wirklich, also wenn man nicht in so einem Status, ja, oder zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich ganz gut läuft, ja, wo man das Gefühl hat, jetzt funktioniert es ja eigentlich eh ganz gut, eigentlich hat sich ganz gut entwickelt, wenn man da nicht, und das meine ich ist nicht, dass es recht oft passiert, ja, also man ist immer so beschäftigt mit dem, was als nächstes kommt, ja, also dieses Zurücklehnen und Beobachten, das ist ja wirklich sehr selten, aber wenn man aber in diesem Moment, kommt mir vor, nicht schon wieder an der nächsten Idee arbeitet, ja, und was Neues auch bringt und das zumindest schon vorbereitet oder vorbereitet hat, dann ist man oft ja wirklich auch schon zu spät dran, weil gewisse Dinge, um coole neue Sachen zu machen, das braucht oft ja doch einen Vorlauf und wenn man dann zu lange wartet, irgendwann wird es dann auch wieder normal, weil wir kennen ja uns ja als Menschen, also man sieht Sachen, man ist begeistert von was, aber die Halbwertszeit der Begeisterung ist ja recht kurz. Und man soll dann wieder, vor allem wenn es natürlich nutzen soll, es natürlich auch stiften, also die Neuigkeit, da sollte man halt dranbleiben, natürlich immer was Neues anzubieten. Und ja, bei uns, ja, ist ja, glaube ich, dieses ganze Thema Angebote, Nutzungsangebote für Technologiefirmen, Technologie-Startups ist sicher ganz stark im Zentrum drinnen. Das ganze Thema Impact, wo wir jetzt mit dem Accelerator gestartet haben, mit dem Pioneer Impact Accelerator, das ist einmal, würde ich sagen, mal nur der erste Schritt davon, was wir auch an gesellschaftlichen Impact leisten können. Was ich ganz stark sehe jetzt, ist dieses Thema, auch die Innovation, was wir jetzt über die letzten Jahre immer punktuell auch angeboten haben an kleine und mittelständische Unternehmen, an größere Konzerne, Corporates oder Institutionen, dass wir sie immer punktuell mit gewissen Innovationsformaten abgeholt haben. Ja, dass wir diesen Bereich Innovation bei etablierteren Unternehmen oder Institutionen oder Vereinen, dass wir das nochmals ganzheitlicher und vor allem in der Richtung mit Innovation umsetzen, die jetzt längerfristig auch sein können, ja, wo auch größere Firmen bei uns in der Werkstätte sind, um von diesem Ort zu profitieren, um von der ganzen, von dem Ökosystem, Startup-Ökosystem, Innovationsökosystem, Lean Innovation zu partizipieren und auch in einer gewissen Umgebung zu sein, dass dieses Thema des Innovators Dilemma, wie es auch der Christensen beschrieben hat, eben aus der gewohnten Umgebung draußen zu sein, um wirklich Innovation, um disruptive Innovation zu schaffen. Also jetzt redet nicht von der laufenden, inkrementellen Verbesserung, ja, oder laufenden Produktentwicklung oder Dinge, die sich im operativen Betrieb verbessern, sondern wirklich um disruptive Änderungen vom Geschäftsmodell, ja, oder von den Produkten, von der Produktlinie etc. Was aber wichtig ist, weil man sonst irgendwann einmal vielleicht auch rechts und links von einem sehr innovativen Startup, mit einem anderen Angebot, das die eigene Leistung in einem Betrieb ersetzt, überholt werden könnte. Da hat man ein bisschen Scheuklappen teilweise auf. Aber dass wir hier Firmen, größeren Firmen, dieses Angebot, ja, der Werkstätte auch längerfristig für größere Firmen, für deren Innovationsteam auch anbieten, dass die mal länger, ein paar Monate, ein, zwei Jahre auch bei uns sind und hier diese Möglichkeiten der Werkstätte auch und zwar nicht nur die Werkstätte selber, sondern unseres gesamten Netzwerkes auch verwenden können. Hier denken wir vor allem ans Thema, hier auch disruptive, nachhaltige Innovationen zur Erreichung, zur schnelleren Erreichung, viel schnelleren Erreichung der SDGs anzutreiben. Und zwar SDGs, die für diese Firmen dann relevant sind. Also das ist sicher ein Faktor, wo wir gerade dran sind, in die Richtung ein bisschen was zu entwickeln, was hoffentlich den Firmen gut gefallen wird. Und dadurch wird auch nochmal das Angebot der Werkstätte Wattens auch fokussierter nochmals auf nachhaltige Innovation und aber auch für einen größeren Empfängerkreis, der jetzt nicht nur Startups und Gründerinnen, sondern eben auch größere Firmen anspricht. Und das, glaube ich, der Nutzen geht dann in beide Richtungen, von den größeren Unternehmen zu den Startups, die hier sind, und umgekehrt.
Wie kam dieser Impuls?
Ich glaube, das ist etwas, was jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren nochmal gewachsen ist, ja, dieses Thema nachhaltige Innovation voranzutreiben. Und war sicher auch, ja, wahrscheinlich getriggert ein bisschen durch die Corona-Situation, durch jetzt nochmals natürlich jetzt seit fast einem Jahr der Situation mit dem Krieg in der Ukraine, das in der gesamten Markt natürlich Unsicherheit bezüglich, also wir spüren es dann in Bezug auf Ansiedlungen, in Bezug auf, dass Leute hierher kommen, um gewisse Veranstaltungen zu machen, also eine gewisse Unsicherheit platziert ist, bei den Firmen oder auch bei den Einzelpersonen. Und diese Themen anzusprechen oder anzugehen, haben wir auch vor allem gesehen, also das Thema Energiewandel oder Energiekrise, ja, oder das Thema Klimawandel und dadurch auch Energiekrise noch mal stärker zu spüren durch die Liefersituation von Gas, ja, durch die Preissteigerung, Inflation. Also wir merken stark, wie stark wir abhängig sind, ja, natürlich also vernetzt mit anderen Ländern, aber auch von Ressourcenallokationen, globalen Lieferketten. Also ich glaube, das haben wir schon während Corona mitbekommen, aber jetzt durch den Krieg halt noch mal viel mehr, dass wir, auch wenn wir innovative, nicht nur Ansätze, sondern natürlich Tätigkeiten in Tirol und Österreich und der Umgebung und natürlich in Europa haben, es reicht trotzdem nicht aus, dass wir sehr anfällig sind auf solche Situationen, wie wir sie jetzt sehen und eigentlich nicht wirklich gute Antworten haben. Und dieser Drang, hier was mitzubewirken und wirklich ein paar Stufen, vielleicht zwei Stufen nach vorne zu kommen, das ist bei mir zumindest der Ansatz gewesen, wo wir gedacht haben, wir müssen da mehr noch machen, ja, und wirklich einen größeren Schub nach vorne zu liefern. Also so ein bisschen so in einem selber, mir selber so aufgestiegen, und das ist nachher ein bisschen katalysiert worden und beschleunigt worden durch die letzten zwei Jahre wahrscheinlich. Ja.
Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich. Mhm. Wie würdest du Erfolg definieren?
Über das Thema haben wir wieder mal geredet, gell, Robert?
Ein immerwährendes Thema. Ich bin ja, immer genau. noch suchend.
Ja, Erfolg. Ich glaube, so vielleicht so ein authentisches Glücksgefühl, ja, wo du sagst, ja, durch und durch ein Glücksgefühl, wo man sagt, okay, das hat hingehaut, das, was ich mir vielleicht nicht nur das, was ich mir vielleicht bewusst vorgenommen habe, sondern was in mir drinnen schwelt, ja, dass man merkt, jetzt habe ich was erreicht, was dieser Sehnsucht oder dem inneren Wollen, dass das erfüllt wird, ja. Und aber nicht so kurzfristig oder klein für eine kleine Sache. Ich meine, es gibt Mini-Erfolg, ja klar. Aber ich glaube, deine Frage so zu verstehen, wann hat man Erfolg gehabt mit etwas, wenn man sagt, okay, das, was mich die letzten Jahre angetrieben hat oder wo eine Sehnsucht da war, wo man sagt, okay, das kann ich als zumindest teilweise erfüllt sehen. Ja. Und vielleicht, und das ist noch das andere Thema, dieses persönliche Gefühl versus Messbarkeit, wenn man auch schafft, für sich selber das in einer gewissen messbaren Beschreibung auch zu erklären, ja, drüber zu reden. Das ist übrigens grundsätzlich etwas, glaube ich, was sehr wichtig ist, was auch mein persönliches Learning war. Versuchen, Dinge auch, wenn man mit anderen Leuten über etwas redet, sie auch messbar darzustellen. Dann tun sich viele Leute, die jetzt nicht so vielleicht in einem Thema drinnen sind, viel leichter, etwas anzunehmen oder da auch mitzumachen oder eben Anreiz zu haben, auch bei etwas mitzumachen. Vielleicht da wieder, wir wissen, es ist der Erfolg, die Erfolgsfrage ist eine große Frage, vielleicht auch andere Leute überzeugen können, bei etwas mitzumachen, ja? Vielleicht eine größere Bewegung auch gestartet zu haben. Ja?
Das ist ganz wichtig, finde ich, was du jetzt gesagt hast. Wenn man etwas definiert, messbar, ist immer mit Gefühlen zu verbinden. Mhm. Weil dann kann man ja auch andere mitnehmen. Also auch wenn man anderen sagt, okay, was für ein Gefühl würdest du jetzt verbinden, wenn du das und das erreichst, wenn man Ziele anderen gibt. Ja, also man hat ja auch unternehmerische Ziele und jeder ist ja auch für seine Ziele im Team verantwortlich, dass man auch immer sagt, verbinde das immer mit Gefühlen. Was ist der Outcome? Wie fühlst du dich, wenn du das und das erreicht hast? Und vor allem diese Prokrastination, was ja immer noch mehr kommt, das ganze Aufschieben. Was verliert man denn, wenn man aufschiebt? Wie verändert sich denn die Welt? Also man hat ja, wir alle haben eine Verantwortung für Billionen von Menschen, wenn man rechnet, wie lange es die Menschen noch geben kann. Mhm. Und wenn man das immer mit dem Gefühl verbindet, welche Verantwortung wir alle haben, wir Milliarden Menschen auf dieser Welt, für Billionen von Menschen, dann haben wir keine Zeit mehr, dass wir irgendetwas aufschieben. Ganz im Gegenteil. Also wir haben die Verpflichtung, am Ball zu bleiben. Das ist unsere Verpflichtung im Endeffekt. Aber natürlich auch immer messbar gestalten. Also
ja, ich glaube, die Messbarkeit, die hilft einfach in dem Moment, wo man mit anderen auch drüber über etwas reden will, wo man auch nicht dann sagt, okay, das ist damit abgeschlossen, sondern ich will das ja auch weiterbringen. Ja, also wenn ich sage, das war erfolgreich, etwas, was ich erreichen wollte, kann ich dadurch natürlich viel klarer und viel auch involvierender mit anderen sprechen. Aber die persönliche Emotion dabei trägt das Ganze natürlich. Also das ist auch jetzt meine persönliche Erfahrung über die letzten 7 Jahre, wenn ich selbst von etwas tief überzeugt war und auch den Purpose in mir, ja, also warum mache ich das, auch gut erklären konnte, dann sind die Leute natürlich mitgekommen und aufgesprungen. Das Ganze noch messbar zu machen, dann fühlt man sich auch am nächsten Tag oder Woche später auch noch gut damit, wenn man die Entscheidung getroffen hat, bei etwas mitzugehen.
Ja, und das ist das Schwierige, weil es ist ja immer so ein Gipfel, oder? Also im Endeffekt, also da wirklich jeden Tag dran zu bleiben und es messbar zu gestalten, das ist ja, da tun sich einige schwierig, weil vor allem man muss ja langanhaltend motiviert sein. Und das schafft man ja quasi meines Erachtens ja nur, wenn man die Gewohnheit hat, jeden Tag daran zu arbeiten, weil Erfolg ist ja, das ist ja immer ein Resultat. Wenn man sagt, ich will 10 Millionen Euro haben, die sind ja nicht einfach da. Also das ist ja auch nur ein Resultat, weil man jeden Tag dafür etwas getan hat und dann ist es irgendwann da. Aber es ist ja nicht von heute auf morgen da. Und dass man sich bewusst macht, es kommt nicht auf, also es zählt eigentlich jeder Tag, oder? Und dass man das versteht, dieses One-Day-Prinzip, wirklich diese Transitionsphasen, was es gibt, so unter dem Tag auch so zu gestalten, dass man immer diese Erfüllung hat und den Zweck vor Augen hat. Und wir leben ja sehr oft unbewusst, also sehr oft im Programm. Und ich glaube, dass das schon eine Schwierigkeit wird, meines Erachtens für die Zukunft Ziele zu erreichen, weil sehr viel unbewusst diese ganzen Automatismen in uns ablaufen, was uns dazu verleiht, nicht mehr eigentlich darüber nachzudenken, was wir eigentlich wollen.
Das mag sein. Gell? Also du hast mich gefragt, wie ich Erfolg definiere. Ja. Ich glaube, jeder definiert Erfolg anders für sich. Für mich ist wichtig, deswegen habe ich versucht, ich weiß nicht, ob das genau trifft, ja, die authentische Sehnsucht oder die authentische Erfüllung von etwas, was lange in einem brennt. Ja? Und wenn man das erreicht oder zumindest teilweise erreicht, ich glaube, das ist das, um was es geht. Ob ich das jetzt jeden Tag messe oder jeden Tag weitergehe, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich für jeden ein bisschen unterschiedlich sein.
Definitiv. Also was ich nur sagen wollte, ist, dass es halt auch dieser innere Purpose, das, was in einem brennt, das ist ja auch sehr, sehr schwer zu hören, weil wir einfach so eine extreme Reizüberflutung haben, oder? Also Träume, Visionen, Ziele, die flüstern. Und wenn man aber hinhört, werden sie ja immer lauter. Das Problem ist ja, dass wir das durch die Automatismen ganze Zeit unterdrücken, weil wir beschallen uns die ganze Zeit mit Nachrichten, mit Podcasts, ja, mit Fernsehsendungen, mit Filmen und so weiter, mit Musik, dass es wahnsinnig schwierig wird, einfach in Zukunft meines Erachtens zwar noch diese Passion, diesen Zweck, diese Leidenschaft zu finden, weil wir es einfach ganze Zeit übertrönen. Und wer es findet, der hat natürlich das Glückslos, weil ich glaube, wir sind alle suchend in dem, was ist meine Bestimmung, was ist mein Zweck, was ist mein Purpose.
Ja, klar. Der eine findet es früher, die andere findet es viel später oder umgekehrt. Weil du sagst, es ist sehr laut. Also was Sie jetzt in der Werkstatt, warten Sie in den letzten 7 Jahren gehabt haben, und du hast gesagt, sicher tausende Leute getroffen hier, was ja stimmt in den Gesprächen, die allesamt immer sehr, sehr bereichernd waren. Ja? Also teilweise uns also als emotional auch positiv wie im negativen Sinne, war ja alles dabei. Aber was ich auch merke, mal rauszugehen, ja, und dann die Ruhe zu haben. Also ich tue das zum Beispiel nicht. Also ich höre nicht die ganze Zeit Podcasts, ich höre nicht die ganze Zeit Musik. Wenn ich draußen bin, schalte ich alles ab. Ja. Also ich gehe dann eher laufen oder Radfahren oder Skitour oder sowas, und da habe ich nichts im Ohr. Ja, weil ich genau weiß, es ist die ganze Zeit etwas, was auf mich reinkommt. Also lauter Input. Und da stoppe ich das bewusst. Und das ist das nachher, wo nachher das alles runtergeht. Der Lärm rundherum, der senkt sich. Und nach einer gewissen Zeit, vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten, auf einmal steigt was Neues auf. Und das überhört man sonst. Kommt mir vor. Ist meine Theorie. Und deswegen gefällt mir es immer sehr gut, eigentlich da runterzukommen und dann wieder raufzugehen.
Ja, und auch diese, definitiv stimme ich vollkommen zu, und auch diese Neugierde des Anfangs. Also ich, zwar nicht jeden Tag, aber ziemlich oft gehe ich in die Werkstätte, als ob es mein erster Tag ist. Weil am ersten Tag, da ist man ja neugierig, und was gibt's da für tolle Menschen und für tolle Dinge. Und wenn man das einfach wieder aufleben lässt, diese Neugierde, dieser Neuanfang, und das bewusst wahrnimmt, was man sich eigentlich alles in der Zeit erschaffen hat, oder? Und das ist ja auch, man sieht ja gar nicht, was man schon alles erreicht hat, weil man immer noch dabei ist, den Gipfel zu erreichen. Und das ist halt schade. Und wenn man halt wieder diesen Neuanfang, diese Neugierde mitnimmt und einfach diese Türklinke zum ersten Mal einfach so denkt, okay, ich betätige jetzt zum ersten Mal diese Türklinke, ich gehe zum ersten Mal die Treppen hoch, ich gehe zum ersten Mal zur Kaffeemaschine und mache mir einen Kaffee. Wenn man das einfach wieder aufblühen lässt, dann besinnt man sich einfach wieder und merkt, man kommt eigentlich wieder an, so in dem Moment, und sieht, was ist eigentlich alles schon passiert in der Zwischenzeit.
Ich hätte eine zweite Antwort zu deiner Frage, was ist Erfolg? Das zweite ist das Thema, was, glaube ich, auch etwas ist, was mir persönlich sehr wichtig ist, aber was ich glaube auch Tirol grundsätzlich, glaube ich, die Gesellschaft braucht. Leute, Menschen, die etwas kreieren wollen, ja, die etwas schaffen wollen, erschaffen wollen. Sei das jetzt ein künstlerisches Werk, ja, Musikstück, Film, Buch oder ein Unternehmen. Ja, also die etwas erschaffen wollen, was hier da ist, was dann auch ein sichtbares Resultat hat, ja, wenn man dann das Buch, den Film, das Unternehmensteam, ja, das dann darstellt und quasi etwas, ein Produkt erzeugt hat, verkauft. Dieser Drang und dieser Wunsch, etwas zu kreieren, das ist, sollte in meinen Augen noch viel stärker einfach gefördert, gewünscht, unternommen werden und bestärkt werden, so etwas zu tun. Ja? Weil das dann auch dann zwar erstens die Kreation, zweitens ist es auch nachher sichtbar hier zu haben, und das ein Erfolgsgefühl, das natürlich extrem stark ist. Und dann hier was beigetragen zu haben. so ein bisschen diese Legacy auch hinterlassen zu haben. Ja, das könnte man wahrscheinlich auch in diesem Bereich als Erfolg, noch als sichtbaren und messbaren Erfolg bezeichnen, was viele Leute antreibt. Versus erhalten, verwalten, Themen, die halt quasi um ein System im Laufen zu halten. Ich sage jetzt, ich will das jetzt gar nicht werten, ja, von der Qualifikation, weil es oder vom insgesamt Wert an der Gesellschaft. Es braucht beides. Aber wenn nichts gestaltet wird und kreiert wird, gibt es auch nichts zum Verwalten. Ne? Also es gibt für jeden natürlich einen Reifeprozess, Produktreifeprozess, das muss gemacht werden. Aber jetzt aus meiner Sicht, und da gehöre ich halt vielleicht jetzt eher in die Gruppe von denen, die das kreieren, selber schaffen wollen, hier die Werkstätte Wattens zu kreieren, ja, drüber nachzudenken am Anfang vor 8 Jahren, inzwischen 8,5 Jahren, hier etwas zu schaffen, wo Leute unternehmerisch tätig sein können. Ja? Und das aufzuschreiben in einem Konzept, dann langsam umzusetzen, erste Schritte, und dann jetzt das hier zu sehen, ist was extrem Belohnendes und Schönes. Ja, und dann natürlich muss das jetzt auch laufend verwaltet werden. Und da sind viele Leute da, die quasi sich nur darum kümmern, dass die Mietverträge passen, dass die Zahlungen reinkommen, dass die Leute, dass es sauber ist, ja, dass jeder das, was hat, das ist alles natürlich, gehört das dazu. Aber den Erfolg, irgendetwas da zu haben, was man sich davor erdacht hat oder träumt hat, das ist wahrscheinlich das, wo ich auch den Erfolg dann wirklich sichtbar sehen kann.
Und man sieht es ja auch bei Kindern im Endeffekt. Also die haben ja diesen kreativen Schaffensprozess, dass sie die ganze Zeit irgendwas bauen wollen. Sie wollen was malen, sie wollen was zeichnen, sie bauen einen Turm, sie bauen eine Sandburg. Sie reißen ja dann auch wieder die Sandburg ein. Also wir denken natürlich, warum verwaltet man die Sandburg nicht? Aber das Kind reißt wieder ein und baut die nächste Sandburg. Und einfach immer wieder neu anfangen und neue Dinge kreieren. Natürlich bei uns gehört auch das Verwalten und Halten dazu. Aber eine Frage hat mein Leben verändert. Bist du bereit, alles zu verlieren und alles zu erreichen? Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz essentielle Frage ist, weil ich denke da immer wieder an den Christoph Bründel, der hat ja in Corona gesagt, ich baue den Flagship-Store um und das hat 16 Millionen gekostet, wo er nicht gewusst hat, wie geht's weiter. Der hat im ersten Lockdown die Entscheidung getroffen, das Sportgeschäft umzubauen für 16 Millionen, was ist ja eine Wahnsinnssumme. Also das kann man jetzt nicht kleinreden. Und hat trotzdem alle Mitarbeiter behalten können, MitarbeiterInnen, 550 an der Zahl, unglaublich. Aber der hat ja auch die Entscheidung damals getroffen während Corona und hat sich auch gesagt und gefragt, bin ich bereit, alles zu verlieren, um alles zu erreichen? Ja, ich bin bereit, und hat dann diese Investition getätigt. Heute sagt jeder, ja, ist ja klar, dass das funktioniert, aber das war damals nie klar. Also das war, also wahrscheinlich hat jeder während der Pandemie oder während des Lockdowns gesagt, bist du wahnsinnig? Und im Endeffekt sagt dann jeder, ja, ist ja klar, dass das funktioniert. Ja, ist ja klar, dass dieser neue Flagship-Store oben mit dem Rooftop, mit der Bar, mit dem Restaurant, dass das funktioniert, ist ja logisch. Aber eben auch wieder diese Risiken einzugehen. Ich glaube, dass das ganz, ganz essentiell ist. Und auch das Alte loslassen. Weil man kann ja nie die ganze Vergangenheit mitnehmen. Und wir versuchen es aber immer wieder. Wenn du sagst, das Projekt funktioniert nicht und du stammst es ein, dann kannst du es auch nicht mitnehmen ins neue Projekt. Natürlich die ganzen Learnings und so weiter. Aber sinngemäß, also man sollte ja auch nicht die alte Beziehung mitnehmen in die neue. Das ist ja dasselbe. Und dieses Loslassen befähigt uns dazu, wieder neue Dinge anzugehen und nicht ganze Zeit an der Vergangenheit herumzunagern.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das definiert jeder und jeder für sich selbst. Glaube, wenn ich das Thema vielleicht mit einem Zitat schließen kann von einem sehr wichtigen Menschen, für viele Leute, dem Silver Surfer, der hat ja auch mal gesagt, und ich zitiere jetzt nur aus meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob es 1:1 ist, aber sagt, das Wissen um Erfolg und Misserfolg ist uns nicht gegeben. Die einzige Schande, die wir haben, ist es nicht probiert zu haben. Ne? Und ich glaube, das drückt es ziemlich gut aus.
Definitiv. Die zweite Abschlussfrage, also es kommt dann noch eine, zwei Fragen. Okay. Was war dein bestes Investment?
Mein bestes Investment?
Das kann alles sein, vom Buch bis hin zu einem Wein bei einer besonderen Auktion. Das kann alles Mögliche sein. Kann auch eine App sein, was dein Leben bereichert hat. Das kann auch die Familie sein, die Frau sein.
Es gab schon alles. Das ist jetzt unfair, die Frage. Natürlich ist die Familie. Na, ich glaube, es ist die Zeit für die Dinge, eigentlich das Investment, ich rede jetzt eher von Investment von Zeit in Themen, die mich emotional angetrieben haben. Was war es wahrscheinlich? gibt es viele Sachen. Also das fällt mir jetzt spontan wahrscheinlich gar nicht so ein. Das kann ich da jetzt rausstreichen. Eine alte XJ650 Yamaha. Das ist aber schon 30 Jahre her. Und impactful ist es natürlich gar nicht.
Man entwickelt sich ja weiter.
Ja, genau.
Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was will ich noch sagen? Ich glaube, das Thema, was mir jetzt immer wieder auch die letzten Wochen und Monate sehr stark einfach durch den Kopf geht, ist das Thema Solidarität. Ja, also wie solidarisch sind wir als eine Gesellschaft zurzeit und wie können wir auch dieses Miteinander, das Denken füreinander nochmal stärker leben und umsetzbar machen? Und ich glaube, hier sind vor allem, um wirklich einen Nutzen in der Gesellschaft auch zu erzielen, vor allem wahrscheinlich die Stärksten sozusagen unter Anführungsstrichen in der Gesellschaft gefordert. Also seien das jetzt Unternehmen, große Unternehmen und dort vielleicht auch speziell die Unternehmensführung, aber auch in Staaten und Regierungen, die eben am Drücker sind, ja, an der Macht. Und das, wie wir es schaffen können, dass auch diese Personen, die eben in diesen Machtpositionen, in diesen Positionen der Stärke sitzen, ihren Auftrag auch darin sehen, diese Solidarität mit der Gesellschaft und auch speziell den Schwächsten in der Gesellschaft, aber glaube ich grundsätzlich diesen Auftrag dahingehend zu erfüllen, für ein gutes Leben und eine gute Gesellschaft für alle zu sorgen. Und ich glaube, dafür brauchen wir gesunde Leader, gut, also in eine gute Richtung denkend, damit wir dann auch wirklich den Effekt für alle erzielen können. Also ich hoffe, dass wir da viel stärker jetzt vorankommen, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben, welche Art von Regierungen an die Macht gekommen sind, also dass es da vielleicht auch wieder eine Gegenbewegung gibt, möglichst rasch.
Hoffentlich hoffen wir es für alle und vielen, vielen Dank nochmals für deine Zeit, für die spannenden Insights in die Werkstätte Wattens, in deine Gedanken, in die Programme, was in der Werkstätte Wattens stattfinden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt, lieber Alex.
Danke, Robert. Hat mir Spaß gemacht.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.